Meine Predigt heute habe ich überschrieben, bereitet dem Herrn den Weg.
Halleluja.
Genau. Ich habe gedacht, ich muss mal langsam anfangen, über Advent zu predigen. Genau. Und darum habe ich mir vorgenommen, über Johannes zu predigen. Advent. Das Warten auf Weihnachten. Wie war das vor 2000 Jahren? Gibt es Parallelen zu heute? Und können wir etwas dazu beitragen, dass Jesus den Weg zu den Menschen findet? Die Fragen möchte ich heute Morgen beantworten. Wir müssen, glaube ich, so ein bisschen die Umstände verstehen, was vor 2000 Jahren gewesen ist. Und zwar nicht nur so die unmittelbaren Umstände. Wer gestern da war und den Film gesehen hat, der hat die unmittelbaren Umstände so richtig erlebt. Aber die Umstände reichen auch wesentlich weiter zurück. Das Volk Israel wurde ursprünglich berufen von Gott, beziehungsweise eigentlich erst ins Leben gerufen, damit dieses Volk Gott in dieser Welt sichtbar macht. An diesem Volk sollte die Welt erkennen, dass Gott lebt, dass er da ist und dass er gut ist. Er tat große Wunder in diesem Volk, gab ihnen seine Ordnung, das Gesetz, und führte sie in ein Land und schenkte es ihnen. Und er machte sie zu einer Nation, die großen Einfluss hatte in der damaligen Umgebung von Israel. Aber leider war das Volk nicht immer gehorsam. Sie liefen anderen Göttern nach und hielten sich nicht an seine Gebote. Und deshalb vertrieb er sie aus dem Land in die Verbannung. Und sie mussten 70 Jahre lang in dieser Verbannung, in einem fremden Land wohnen. Und erst 70 Jahre später fingen sie an, zurückzukommen. Sie fingen an, Jerusalem wieder aufzuräumen, den Tempel wieder aufzubauen. Und der letzte Prophet, der diese Zeit beschreibt, das war Maleachi, das ist auch das letzte Buch in der Bibel, der beschreibt die Zeit, wo eigentlich des Alten Testaments. Und dann folgte 400 Jahre, wo man nichts liest, was da passiert ist. 400 Jahre. Das sind 13 Generationen, wenn man so ungefähr eine Generation 30, 40 Jahre rechnet. 400 Jahre lang hat Gott nicht mehr gesprochen. Es gab keinen Propheten mehr, der aufgetreten ist. Also als wenn Gott gar nicht mehr da wäre. Und nach 400 Jahren, das muss man sich vorstellen, 400 Jahre. In dieser Zeit, auch das muss man sich nochmal bewusst machen, in dieser Zeit waren sie nicht wieder zu dieser eigenständigen Nation aufgestiegen. Das heißt, sie waren die ganze Zeit unter Fremdherrschaft. Nicht immer unter denselben, sondern verschiedene. Zum Ende hin waren es vor allem die Griechen, bis dann die Römer kamen und die Griechen verjagt haben und dann die Römer im Land gesessen haben. Das war die Situation. Das heißt, sie hatten keinen eigenen König. Sie waren immer bedrückt von anderen. Das Einzige, was sie sich aufrechterhalten hatten, war ihr religiöses Leben. Das heißt, der Tempel war ja wieder da. Sie hielten die Ordnung, die Gott gegeben hatte. Sie hielten die Opfer und so weiter. Sie hielten die Feiertage, die Festtage, die Gott gegeben hatte. Das alles hielten sie fest. Aber mehr der Form halber. Sie hatten nicht wirklich eine Beziehung zu Gott, sondern sie hielten im Grunde die Rituale ein. Man las natürlich auch im Wort Gottes. Das heißt, zu der damaligen Zeit war es das Alte Testament. Ja. Man las das und da kam auch immer wieder die Botschaft drin vor, es wird irgendwann mal ein Messias kommen. Der Erlöser, der Retter. Und darauf warteten sie. Und nach diesen 400 Jahren, stellt euch das vor, ja, generationenlang immer nur Fremdherrschaft und sie warteten sehnsüchtig auf den, der sie endlich erlöst. Und ihr könnt euch vorstellen, welche Erwartungen sie hatten, ja, an den Messias. Sie warteten auf einen Messias, der die Römer rausjagte, Israel wieder zu einer Nation machte, und als König über dieses Volk herrschte. Das war ihre Erwartung, verständlicherweise. Aber waren die Menschen überhaupt bereit für den Messias? Für den Messias, den Gott schicken sollte, waren sie bereit? Und lasst mich an dieser Stelle mal nach heute wieder zurückkommen. Lasst uns die Parallelen ziehen, beziehungsweise ich sehe durchaus Parallelen zu heute. Ja, wir leben hier in Deutschland nicht unbedingt unter Fremdherrschaft, das stimmt. Wir haben eine deutsche Herrschaft, aber wir haben eine weitgehend gottlose Regierung. Da sehe ich schon mal durchaus Parallelen. Gott ist uns fremd geworden. Der Einfluss der Kirche nimmt immer mehr ab. So viele Menschen fragen sich, was will ich da eigentlich noch und treten aus. Was bringt mir das noch? Wer ist denn Gott? Wo ist er denn? So, ja, es werden religiöse Formen gepflegt. Und ihr werdet merken, zu Weihnachten sind die Kirchen immer voll. Aber was tun sie da? Sie holen sich eine heimliche Stimmung, also eine heimelige Stimmung, ja, damit der Weihnachtsbaum dann irgendwie auch so den Touch hat, ja, es hat ja irgendwas mit Jesus zu tun. Aber wer versteht, was da wirklich passiert ist? Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Der Inhalt ist weg, die Form ist noch da. So, und das war damals im Grunde ganz ähnlich. Andererseits gibt es auch heute eine große Sehnsucht nach jemandem, der die Konflikte in dieser Welt löst, der auch die Probleme in unserem Land löst. Aber sie können Jesus nicht als den erkennen, der das tut. Die Vorstellung, die sie von dem Erretter haben, entspricht nicht der Erwartung, die sie an Jesus haben. Sie können das nicht zusammenbringen. Jesus ist nicht den sie erwarten. Sie erwarten einen starken Mann, der die Wirtschaft wieder in Gang bringt, ja, der die Kriege in dieser Welt einfach abschaltet und sagt, so, jetzt ist Frieden und jetzt herrsche ich. Solch einen Mann erwarten sie. Oder Frau, wie auch immer, wahrscheinlich eher ein Mann. Aber solch einen Retter hat Gott nicht geschickt. Gott wollte was ganz anderes. Gott wollte nicht einfach nur hier einen Frieden schaffen. Gott wollte das Übel an der Wurzel packen. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Er will die Herzen verändern. Nicht die äußeren Umstände, er will die Herzen verändern. Da liegt das Problem. Nicht in dem, was daraus kommt, sondern das, woraus es kommt. So, und das sind die Parallelen, die Probleme heute kommen genauso aus dem Herzen der Menschen wie damals auch. Aber Gott wollte das nicht einfach so hinnehmen. Gott hat den Messias versprochen und er hat ihn auch geschickt. Aber Gott hielt es für notwendig, die Menschen auf den Messias vorzubereiten, damit sie das überhaupt erkennen können, damit sie überhaupt den Messias als denjenigen wahrnehmen können. Und darum hat er Johannes vorausgeschickt. Und ich lese mal, welche Aufgabe Gott für Johannes vorgesehen hatte. In Lukas 1, 13 bis 17. Doch der Engel sagte zu ihm, und zwar zum Vater von Johannes, Zacharias: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn der Herr wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Hier wird eins deutlich, das Volk hatte einen Sinneswandel nötig. Sie mussten neues Denken bekommen. Sie mussten ihr Herz neu ausrichten. Sie mussten sich Gott wieder zuwenden. Und zwar nicht eben nur in der Form, sondern im ganzen Herzen. Sie sollten sich wirklich vom Herzen wieder zu Gott hinkehren. Nicht nur eine fromme Fassade haben. Und dass es Gott nicht nur darum geht, dass er angebetet wird, sondern dass das immer auch eine Auswirkung auf unser Leben hat, das wird darin deutlich, dass er sagt, er wird das Herz der Väter wieder ihren Kindern zuwenden. Das hat nichts mit Gott und den Menschen zu tun, sondern das hat mit der Beziehung der Menschen untereinander zu tun. Und das hat immer Auswirkungen. Wenn unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann ist auch unsere Beziehung zu Menschen in Ordnung. Ja? Und vor allen Dingen auch der Eltern und zu den Kindern. Das wird hier angesprochen. So, Johannes soll genau dafür sorgen, das Volk wieder in diese Richtung bringen, dass sie Gott anbeten, dass sie wieder eine Beziehung zu Gott bekommen. Und ich möchte noch mehr darüber lesen. Als Johannes dann nämlich geboren war, kurz nach seiner Geburt, betet Zacharias über dieses Baby. Und er spricht darin prophetisch. Das lesen wir in Lukas 1, 76 bis 80. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Er wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod, und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Johannes wuchs heran und sein Geist wurde stark. Dann zog er sich in die Wüste zurück und lebte dort bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Was spricht Zacharias hier aus? Spricht er, worauf sollte Johannes das Volk vorbereiten? Auf einen Widerstandskämpfer, der die Römer rausjagt? Überhaupt nicht. Er bereitet sie darauf vor, dass jemand kommt, ihnen die Sünden zu vergeben. Das ist der Punkt. Nicht einer mit Schwert, ja, und einer Armee hinter sich, sondern jemand, der jeden persönlich anspricht. Es geht um die Beziehung zu Gott, um Vergebung der Schuld, um ewiges Leben, ein Leben in Frieden, ein Leben in Frieden mit Gott. Sie sollen wieder zu dem Volk werden, durch das Gott sich dieser Welt offenbaren kann. Gott soll wieder sichtbar werden in diesem Volk. Und das wird nur geschehen, wenn sie sich ihm wieder zuwenden, wenn sie wieder eine Beziehung zu ihm haben. Und auch hier an dieser Stelle möchte ich ins Jetzt und Hier wieder zurückkehren. Wie ist denn das bei uns? Wie sieht es bei uns aus? Stehen wir als Christen nicht in dem gleichen Auftrag wie das Volk Israel? Haben wir nicht den gleichen Auftrag? Soll nicht durch uns die Welt erkennen, dass Jesus gekommen ist, dass Gott existiert? Sie sollen ihn in uns erkennen und durch uns erkennen. Wenn sie uns sehen, sollen sie sagen, die haben was. Das ist nicht nur alleine ihre Persönlichkeit, da ist mehr dahinter. Kann er sich durch dich und mich verherrlichen? Können die Menschen an uns sehen, dass der Messias bereits gekommen ist und die Menschen erlöst? Sind unsere Herzen schon so verändert? Damals musste Johannes sehr klare Worte gebrauchen, um die Menschen wieder zurück auf den Weg zu führen. In Lukas 3, 7 bis 9. Ich lese das mal, was Johannes da predigt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihm: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Wow. Hart, oder? Möchtest du sowas hören? Ich glaube auch nicht. Also, die Frage ist, warum stößt Johannes den Menschen so vor den Kopf? Die kommen doch zu ihm, die wollen doch Predigt hören. Und dann haut er ihnen so richtig um die Ohren. Ja? Liest ihnen so richtig die Leviten. So, wie kommt das? Ich bin davon überzeugt, sie sind in einer falschen Gesinnung gekommen. Sie wollten was Neues erleben. Da ist ein neuer Prophet, da ist ein Prediger in der Wüste. Den müssen wir unbedingt hören. Und er tauft auch. Der predigt in Vollmacht, nicht so wie die anderen. Da muss ich unbedingt hin. Das muss ich erleben. Tolle, ja, tolle Versammlung. Super, muss ich hin. Und dann sagt Johannes ihnen ganz klipp und klar, es geht nicht um ihn. Im Gegenteil, er macht sich doch unbeliebt. Also wenn ich das von jemandem höre, dem falle ich doch nicht um den Hals. Ach, das wollte ich doch schon immer mal hören. Er macht sich unbeliebt. Haut ab, ihr kommt mit falschen Herzen. Ihr Schlangenbrut. Das war eine furchtbare Beleidigung, das kennen wir heute. Schlange ist Symbol für den Teufel. Und sie waren überzeugt, sie sind Kinder Gottes. Und er sagt, Schlangenbrut, das heißt, ihr seid Kinder des Teufels. Das möchte ich nicht hören. Ja, er haut ihnen so richtig was um die Ohren. So, es geht nicht um eine neue Form von Frömmigkeit, sondern es geht um dein Herz, deine Gesinnung, dein Verhalten. Darum. Und du musst nicht vor anderen gut dastehen. Ja, ich war auch bei Johannes. Ich habe mich auch taufen lassen. Nein, darum geht es nicht. Du sollst hier nicht irgendwas nach außen hin darstellen. Es geht um dein Inneres. Das wird das Äußere beeinflussen. Aber mach nicht eine fromme Fassade und innen drinne ist es nicht in Ordnung. Das muss von innen nach außen kommen. Dann wirkt es auch echt und dann ist es auch echt. Wenn sich in deinem Leben nicht sichtbar was ändert, dann kannst du dir die ganze Sache sparen, auch mit der Taufe. Dann hast du trotzdem verloren. Und das sagt er zum Schluss, die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Wenn du keine Frucht bringst, also wenn ein Baum keine gute Frucht bringt, wird er abgehauen. Was steht der da unnütz rum und klaut den anderen Bäumen die Nahrung? Dann wird er abgehauen. Drastisch. Drastisch. Was macht Johannes hier deutlich? Es ist kein Spiel. Es ist nicht einfach nur ein frommes Spiel. Es geht hier wirklich ums Leben. Um Leben und Tod. Und zwar nicht nur hier auf der Erde, sondern es geht weit darüber hinaus. Es geht ums ewige Leben. Und das ist keine Spielerei. Da geht es wirklich entweder ganz oder gar nicht. Viele ließen sich von der Radikalität von Johannes nicht abschrecken. Ihnen ging es zu Herzen. Und die taten echte Buße. Sie haben erkannt, ja, wir sind nicht so mit Gott unterwegs, wie wir es eigentlich sein sollten. Wir haben viele Kompromisse gemacht. Wir leben nicht so, wie Gott es eigentlich will. Und sie haben Buße getan und haben sich taufen lassen als Zeichen dafür, ich will jetzt mit Gott leben. Das war das äußere Zeichen davon, das Bekenntnis davon und jeder, der das gesehen hat, das war ja immer öffentlich, jeder, der das gesehen hat, hat die Leute ganz genau beobachtet. Die haben sich taufen lassen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das wirklich auch was bringt, ob sie wirklich anders leben als vorher. Das war nicht einfach nur ein Ritual, wo Gott dann was weiß ich tut. Nein, das war ein öffentliches Bekenntnis. Und ich glaube, dass Gott sich dazu stellt, wenn das ehrlich und ernst gemeint ist, dann wird Gott wirken, dann wird er das Herz verändern. Und dieses Ehrlichsein, dieses Bekennen, dieses nicht verstecken, sondern wirklich zu zeigen, so, ja, ich brauche Hilfe, ich brauche Gott, ich brauche eine innere Veränderung, aber dazu brauche ich Hilfe. Dieses Ehrlichsein, das ist die Voraussetzung dafür, den Messias zu erkennen. Und auch den Messias anzunehmen. Anders wird es nicht gehen. Lukas 3, 16 bis 18. Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias, der versprochene Retter ist. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er mit einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgehen wird. Mit diesen und vielen anderen mahnenden Worten verkündigte er dem Volk die gute Botschaft. Der Messias ist nicht gekommen, das Volk von den Römern zu befreien. Und nicht, um uns von den Problemen dieser Welt zu erlösen. Er ist gekommen, um uns von uns selbst zu erlösen. Von der Bosheit, der Falschheit, von all dem Übel, was in uns steckt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn wir schon Jahrzehnte mit Jesus gehen, die Möglichkeit zum Übel ist immer noch da. Und manchmal kommt das sogar durch. Und wir brauchen wieder Vergebung. Wie schön, dass der Herr das immer wieder gibt. Aber das Böse ist immer noch da. Für mich zeigt das immer wieder, so, du schaffst es nicht aus eigener Kraft. Das macht mich immer wieder demütig und bringt mich immer wieder dahin, ja, Jesus, ohne dich geht's nicht. Ich brauche dich. Ich brauche dich, damit dieses Übel rauskommt. Beziehungsweise vergeben wird keine Macht mehr hat. Es kommt nicht raus, es hat keine Macht mehr, wenn Jesus mir vergeben hat. Darum geht es. Er will uns die Sünden vergeben und uns mit Gott versöhnen. Wieder die Beziehung zu Gott herstellen. Aber nur dann, wenn ich ihn als Erlöser erkenne und annehme, werde ich erlöst. Das ist der Knackpunkt. Das war auch damals der Knackpunkt. Manche haben es getan, manche haben Jesus als den Erlöser, als den Messias erkannt und haben ihn angenommen. Aber längst nicht alle. Längst nicht alle, weil das Bild passte nicht. Es ist nicht der Widerstandskämpfer. Es ist nicht der, der uns von den Römern befreit. Und sie waren nicht bereit zu erkennen, dass die Erlösung, sie selbst die Erlösung brauchen. Nicht die äußere Erlösung, sondern erstmal die innere Erlösung. Dazu waren sie nicht bereit und dazu sind auch viele Menschen heute nicht bereit. Nur Jesus kann uns vor der Hölle retten. Nur Jesus kann uns ewiges Leben schenken. Und auch hier, Johannes spricht hier von der Hölle. Ja, von dem ewigen Feuer. Jesus wird die einen zur Ewigkeit hin einladen und sich freuen und die anderen wird er mit dem ewigen Feuer verbrennen. Das ist genau das. Und da geht es um Menschen. Da geht es nicht um Weizen und Spreu, sondern es geht um Menschen. Und Gott will das nicht. Gott will nicht, dass irgendjemand verbrannt wird. Deswegen hat er Jesus als Erlöser geschickt. Er will befreien, er will erlösen. Er will jeden erlösen. Er will jeden wieder als Kind Gottes annehmen und lieben und ihm Gutes tun. Dafür ist Jesus gekommen. Es geht um dein Leben. Dein ewiges Leben. Nicht nur das Leben hier auf der Erde. Schön, wenn wir das genießen können. Aber es geht um viel, viel mehr. Es geht um das ewige Leben. Was ist es dir wert? Was bist du bereit dafür zu tun? Ja. Und der das noch nicht getan hat, der soll, was bist du bereit dafür zu tun? Zu Messias zu gehen, zu Jesus zu gehen und sagen, ich brauche dich, ich brauche deine Erlösung, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich schaffe es nicht allein. Bist du bereit, das zu tun? Dann darfst du das tun. Jesus lädt dich ein, heute Morgen dazu, zu Messias zu kommen und sich mit Gott zu versöhnen und das ewige Leben geschenkt zu bekommen. Das bekommst du schon jetzt. Wenn du dranbleibst, bekommst du das jetzt, das Versprechen, dass du eines Tages ewig leben willst. Und wenn du das tun willst, dann darfst du gerne jetzt die Hand heben, wenn jemand da ist. Heinz, du hast das schon getan. Du bist erlöst, das weiß ich. Ja, genau. Und du darfst auch immer wieder Ja sagen, das ist auch gut. Bleib dran, es ist gut, genau. Ja. Und alle die, die das schon getan haben, die Ja gesagt haben zu Jesus, die sind trotzdem aufgefordert. Ich möchte dich fragen, willst du Wegbereiter sein, damit andere Jesus erkennen? So wie Johannes. Du wirst nicht Johannes sein. Johannes hatte einen ganz besonderen Auftrag für die damalige Zeit. Aber ich glaube, dass wir in der gleichen Verantwortung stehen. Wir sollen Wegbereiter sein für Jesus, damit Jesus erkannt wird. Und wir können erzählen, wir können begeistert von Jesus erzählen, jeder, der uns fragt. Ja, Jesus hat mich frei gemacht. Du darfst doch von deinen alten Übeln erzählen, wo drin du warst. Und sagen, ja, ich brauche das nicht mehr. Jesus hat mich frei gemacht. Ich lebe mit ihm. Und das ist kein Zwang, das ist keine Zwangsjacke. Er hat mich frei gemacht. Frei gemacht, dass das Übel nicht über mich herrscht. Das ist gut. Willst du Wegbereiter sein für Jesus? Seine Gebote halten und begeistert von Jesus erzählen. Was musst du dafür tun? Das hört sich also richtig nach richtig schwerer Arbeit an. Was musst du dazu tun? Halte die Beziehung zu Jesus lebendig. Lies sein Wort, bete, hör auf den Heiligen Geist und tu, was er sagt. Mehr brauchst du nicht zu tun. Und mach dir bewusst, du kannst niemanden bekehren. Aber du kannst den Weg bereiten, dass Jesus zu ihnen findet. Steh ihm nicht im Weg, sondern mach den Weg frei. Amen.